Lieber Vater in Christo, wir danken dir für diese Tage, die jetzt vor uns liegen. Danken dir für diesen ersten Abend. Das soll so sein, wie wir es gesungen haben, dass wir nicht in irgendeinem Namen zusammenkommen wollen, sondern in dem Namen, in dem allein das Heil ist, dem Namen deines Sohnes, Jesus. Und nun bitten wir dich, dass du uns segnest in diesen Tagen, dass Gemeinschaft im Licht wird mit dir und untereinander. Gerechter Vater, du hast durch deinen Sohn deinen Namen geoffenbart, dein Wesen, dein Herz. Und nun schenk auch, dass in diesen Tagen das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes aufleuchten darf. Wir danken dir, dass du Segen bereitet hast. Danken dir, dass du gerne gibst, dass du immer wieder neu gibst. Danken dir, dass du weißt, mit welcher inneren und äußeren Verfassung ein jeder hierher gekommen ist und dass du für jeden ein Wort hast. Danke, dass du dein Wort konkretisierst in unser Leben hinein, auch in diesen Tagen, auch an diesem ersten Abend. So wollen wir dich loben und preisen, du Gott der Treue, du Vater der Barmherzigkeit und der Liebe und des Erbarmens. Amen.
So, guten Abend, liebe Brüder und die Schwestern, soweit sie hier sind, begrüße ich auch. Also ich gehe nicht auf eine Frauenversammlung, aber Sie sind herzlich willkommen bei uns natürlich auf der Brüderfreizeit. Also, ich möchte Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen, auch im Namen von der Christlichen Allianz. Und einfach freue ich mich auf die Gemeinschaft und auf die Bruderschaft und auf die Begegnung miteinander. Ja, ich freue mich, wenn noch mehr kommen natürlich. Du hast schon gesagt, wir werden dann also im Höhepunkt mindestens von der Anwesenheit 60 oder 65 Namen haben. Sind wir mal gespannt, wer alles noch auftaucht. Also, noch einmal, viel Gnade und Segen möge uns doch begleiten in diesen Tagen. Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen was arbeiten heute Abend, nicht wahr? Ich habe mir nun das Thema gestellt, irgendeiner muss ja damit anfangen. Ich wollte eigentlich das dem Bruder Andreas Schäfer aufs Auge drücken, aber er hat heute Abend seinen Dienst bei Malachia und da ist das mir dann verblieben, eine Einführung zu geben in die Psalmen. Nun, wenn Sie einen Psalmenkommentar lesen oder wenn Sie einen Psalmen, ein Buch über Psalmen lesen, da schreibt jeder, muss jeder was über die, eine Einführung in die Psalmen schreiben. Die ist je nachdem, wo wie einer gestrickt ist, immer ganz anders. Nicht? Ich habe schon gelesen, Psalmen seien Poesie, also eine schöne Dichtung. Nun, da kann ich also nicht sehr viel anfangen damit. Aber andere haben wieder Schwerpunkte der Seelsorge und was immer es sein mag. Ich möchte heute Abend die Schwerpunkte ein bisschen anders setzen. Und einfach einmal fragen, was sind eigentlich Psalmen, wo kommt da der Begriff her, wo kommt das Wort her? Ich möchte auch zu den Psalmenüberschriften, zu ein, zwei Begriffen noch etwas sagen. Und wenn die Zeit bleibt, dann am Schluss noch einen Gang in den 119. Psalm machen. Unsere Psalmen heißen im Hebräischen Tehillim. Das ist die Überschrift. Dieses Wort kommt nie in der Bibel vor, nur in der Überschrift über die Psalmen. Dieses Wort haben die Masoreten draufgesetzt, das waren also die, die Handschriften schrieben in den Jahren ungefähr 700 bis 1000 nach Christus, wo ja unsere großen masoretischen Handschriften, so heißen die, geschrieben worden sind. Und sie schrieben einfach Tehillim darüber. Das kommt von einem Wort, Halal oder Hillel, und das heißt, nicht nur loben, wie normalerweise wir das wiedergeben, sondern jauchzen, jubeln. Zujauchzen, das ist für mich ein Psalm auch. Der Gott zujauchzt und zujubelt, weil er der Herr ist. In Rühmen, auch Preisen, das ist allerdings mit einem anderen Begriff abgedeckt, so lasse ich das lieber weg bei den Psalmen. Und dann natürlich loben, loben, loben. Und dann gibt es noch die Bedeutung von strahlen, leuchten, strahlen lassen. Davon kommt zum Beispiel der berühmte, in unseren Kreisen wird er immer wieder auch hebräisch gesagt, der berühmte Hillel ben Hashachar. Das ist der berühmte, strahlende, leuchtende, der Sohn der Morgenröte. Das ist ja jener glänzende Morgenstern dort in Jesaja 14, der dann vom Himmel gefallen ist. Und auch in einer anderen Zusammensetzung wird er noch einmal erwähnt in Hesekiel 28. Der einzelne Psalm, das ist jetzt für Sie nicht wichtig, aber ich möchte das einfach der Ergänzung wegen hinzufügen, heißt Tehillah, das ist die Einzahl und kommt nur einmal vor in einer Überschrift, das ist Psalm 185. Die einzelnen Psalmen werden anders genannt, da komme ich auch gleich darauf zu sprechen. So würde ich am liebsten, am besten einen Psalm, diese Psalmen übersetzen, diese Überschrift, mit Lobeserhebung oder Lobpreis. Das Wort Lob ist mir eigentlich einfach ein bisschen zu schwach. Aber wir dürfen ruhig mit der griechischen Übersetzung sagen, die Psalmen. Das werde ich auch noch erklären. Die Tehillim, die Psalmen, sind also auch von der Art der Wortbildung, dass die Psalmen, das ausgebreitete Buch Gottes, das Gotteslob, in das jedes einstimmen kann, in das jeder einstimmen kann in der ganzen Welt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen bis in andere Begrifflichkeiten von dem Wort Halal oder Tehillah hinein. Und jetzt kommen wir in das, was wir verstehen. Halleluja hängt ja auch damit zusammen. Gelobt sei Jah, gelobt sei der Herr. Halleluja. Oder, und das kommt zum Beispiel in den Überschriften vor, Psalm 146 bis 150. Und auch noch an anderen Stellen. Der einzelne Psalm heißt nun nicht Tehillah oder Tehillim oder Tehillot, eine andere Mehrzahl, sondern der heißt Mismor. Da steht dann in der Überschrift Mismor le David, Mismor dem David gegeben oder die Mismor von David, ein Psalm von David. Und das heißt eigentlich Singspielen. Ein Psalm ist immer etwas, was gesungen wird und wo Musik dazu gespielt wird. Das ist letzten Endes der Psalm. Das ist ein Gesang, wo Musikinstrumente dazugehören. Und deshalb finden Sie in der unrevidierten Elberfelder Übersetzung, wenn da im Hebräischen dieses Wort Mismor, oder wir sagen Psalm dazu, steht, unten in der Fußnote, Singspiel, eigentlich Singspielen. Ja, das ist es, um was es bei den Psalmen geht. Singen und Spielen. Kommt auch nur übrigens in den Überschriften vor. Die ganze Einrichtung des Tempelgesanges geht auf David zurück. Haben Sie, wenn Sie jemals den 1. Chronika Kapitel 15 gelesen haben, da können Sie eine ganze Menge daraus erfahren, was damals abgelaufen ist. Ich lese Ihnen mal aus Psalm, aus 1. Chronika 15, Vers 14, 16, 19, einfach mal ein paar Verse daraus vor. 1. Chronika 15, das ist eine spannende Geschichte, diese ganze Einrichtung. Damals wurde zunächst einmal die Lade heraufgetragen und da hat David dann eigentlich angefangen mit diesen Musikinstrumenten und mit dem Einsetzen von Sängern, denn jetzt war die Lade in Jerusalem und jetzt musste er da so ein, noch nicht der Tempeldienst, aber ein Gottesdienst, sage ich mal, eingerichtet werden. Da steht in Vers 14, da heiligten sich die Priester und die Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinaufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade auf den Schultern, indem sie die Stangen auf sich legten, so wie Mose geboten hatte nach dem Worte des Herrn. Und David befahl den Obersten der Leviten, ihre Brüder, die Sänger, oder Sänger, mit Musikinstrumenten, Harfen und Lauten und Zimbeln zu bestellen, damit sie laut spielten. Also heute können wir das mit der aufgedrehten Musik da an diesen Lautsprecher nicht so arg brauchen, nicht? Da geht immer das Trommelfell kaputt. Aber die haben damals laut gespielt. indem sie die Stimme erhoben mit Freude. Und die Leviten bestellten Heman, den Sohn Joels, von seinen Brüdern, und von seinen Brüdern Asaph, den Sohn Berechjas, und von den Söhnen Meraris, ihren Brüdern Ethan, den Sohn Kuschajas, und dann viele andere dazu. Wobei interessant ist, Heman ist ein Sohn Joels. Ich frage das nicht wie ein Schulmeister jetzt, ja. Aber es macht halt Spaß, dann kann man es auch behalten. Und Joel war ein Sohn von Samuel, und Samuel war ein Korahite. Das sage ich deshalb, weil mein lieber Bruder heute von den Korahiten gesprochen hat. Also es war ein Korahite. Ja. Und dann waren dann Vers 19 die Sänger Heman, Asaph und Ethan und noch einige andere, die da mit zu tun hatten. Und dann hat David auch Musikinstrumente gemacht. Das können Sie, wenn Sie ein paar Kapitel weiterlesen, 1. Chronika 23, Vers 5 und 2. Chronika 7, Vers 6 nachlesen. Finden Sie auch nochmal Nehemia 12, Vers 36 beim zweiten Tempel dann und in Amos 6, Vers 5. Und in 1. Chronika 16 werden diese Musikinstrumente auch Musikinstrumente Gottes genannt. Seht einmal, wie wichtig das ist, solche Musikinstrumente. Sie hatten damals eine prophetische Aufgabe auch. Wir werden das gleich noch sehen. Und wie ich schon sagte, waren die Hauptsänger 1. Chronika 25, kann man es nochmal nachlesen, die Männer, Asaph, Heman und Jedutun, der kann auch Ethan heißen, da hat die Bibel zwei Namen für diesen Mann. Heman war gleichzeitig auch der Schauer des Königs, der Seher, der Hauptprophet sozusagen, und er hatte 14 Söhne und 3 Töchter. Und die haben da fleißig mitgearbeitet an diesem Tempelgesang. Und jetzt dürfen wir einmal nachvollziehen, was im Neuen Testament steht. Und da steht in Epheser 5, Vers 19, dass wir in unserem Herzen singen und spielen sollen. Es geht auf diese Psalmen zurück, bei denen gesungen und gespielt wurde auf Musikinstrumenten. Und ich kann das nur so übersetzen, dass ich sage, wir müssen die Saiten unseres Herzens klingen lassen. Das muss das innere Herz sozusagen beben für unseren Gott und ihm zujubeln, ihm zujauchzen. Dasselbe steht in ähnlicher Weise oder fast gleicher Weise nochmals in Kolosser 3, Vers 16. Und dann sollen wir uns gegenseitig ermahnen mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern und in unserem Herzen Gott singen in Gnade. Nicht wahr? Und da werden solche Tage über die Psalmen auf einmal auch lebendig, weil da in uns auch etwas lebendig werden soll von diesen Psalmen, was da geschrieben steht. Nicht wahr? Noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe vorher ein bisschen, es negativ ausgedrückt. Psalmen seien Poesie. Sicherlich ist das Dichtung, da gibt es auch schöne Dichtung darunter. Aber für mich sind Psalmen zuallererst prophetische Dichtung, meinetwegen, prophetische Rede. Irgendwo habe ich das aufgeschrieben, dass Heman der Schauer oder Seher war, das war der Schauer, das ist der Prophet. Aber auch Asaph und Jedutun mussten prophetisch reden. Es war ganz wichtig. Psalmen und Lobgesang, Tempelgesang war prophetische Rede. Und dann gibt es noch einen Begriff, und das ist das Lied. Das schönste Lied ist ja das Lied der Lieder von Salomo, das hohe Lied. Lied der Lieder. Und dieses Lied, das Wort Lied, gibt es auch als Überschrift. Lied ist immer ein prophetisches Gedicht. Immer ein prophetisches Gedicht. Wenn Sie den Überschrift Lied hören oder lesen in Ihrer Bibel, ist immer eine prophetische Dichtung. Lied kann natürlich gesungen werden, das ist durchaus ja bei einem Lied so üblich, dass man auch singt. Aber es ist nie Lied ohne Worte in der Bibel, sondern höchstens einmal Worte ohne Musik. Das mag sein. Es ist die Prophetie und das innere Lob in meinem Herzen einfach vorrangig. Möchte ich mal ein Stück weit zusammenfassen, so beinhalten die Psalmen das Lob, dann den Dank, das steht sehr oft in der Bibel, auch hier wieder unrevidierte Elberfelder Bibel, steht Preis, Fußnote, eigentlich Dank. Ja, ich frage mich, warum schreiben Sie nicht gleich Dank hin? Hätten Sie ja in die Fußnote schreiben können, manche übersetzen auch Preis. Aber so ist das eben nun mal mit den Übersetzungen. Also, das ist Lob, es ist Dank, auch Preis, es ist Gebet, es ist Unterweisung, solche Dinge gibt es auch als Überschrift. Es ist ein Lehrgedicht, solche Überschriften gibt es auch. Es ist Anbetung und es ist Prophetie und prophetisches Lied. Und jetzt hätte ich fast gesagt, ich frage nochmal aus, nur damit Sie es besser behalten. Der wesentliche Inhalt, was Prophetie ist, der steht in Offenbarung 19, Vers 10 am Schluss. Und was steht dort? Die Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Alle Prophetie zeugt von Jesus. Das ist der Hauptinhalt der Prophetie. Und das ist ja auch das Thema in unseren Tagen, dass wir die Prophetie der Psalmen auf Jesus deuten wollen, beziehungsweise dieser Prophetie nachspüren wollen. Noch einmal, der Psalm und die Psalmen, das sind Lob, Dank, Anbetung, Preis, Gebet und vieles andere mehr. Und das sind Dinge, die sind natürlich auch da für die geistliche Gesundheit. Wer dankt und lobt und anbetet, die Knie beugt, da ist jetzt wieder das Preisen da, der Hintergrund. Und noch einiges andere mehr, sich das Lehrgedicht, das dort immer wieder vorkommt, zu Herzen nimmt. Der darf auch geistlich gesund sein, nicht wahr? Wer nicht dankt, ist geistlich nicht gesund. Wer nicht lobt und anbetet, ist geistlich nicht gesund. Aber wer das tut, darf auch sagen, dass er eine geistlich gesunde Beziehung zu seinem Gott hat. Und wie vielen Menschen, ob gläubig oder ungläubig, sind die Psalmen schon zu einem Segen geworden, da brauche ich gar kein Wort darüber verlieren. Wir sprechen heute über die Psalmen als Prophetie auf Jesus. Da müssen wir noch auf einen Begriff eingehen. Sie können alles, was ich Ihnen hebräisch gesagt habe, jetzt vergessen. Jetzt dürfen Sie sich aber einen Begriff ein bisschen merken. Das steht in unseren Überschriften, in den Psalmen, in 55 Mal im Psalm, steht in der Überschrift, alte, unrevidierte Elberfelder Übersetzung, dem Vorsänger. Bei Luther, glaube ich, steht jetzt heutzutage dem Musikmeister. Und dieses Wort kommt noch einmal vor in Propheten Habakuk in Kapitel 3 irgendwo am Schluss. Und dieses Wort heißt in Hebräisch Menaceach, dem Menaceach von David. Le Menaceach, le David, von David, dem Menaceach. So viel. Und das kommt von einem Wort, das heißt Nazach. Und da tun sich jetzt die Lexikographen ein bisschen schwer. Und das heißt vielleicht beaufsichtigen, leiten, leuchten lassen, strahlen lassen. So wird es einmal bei Jesus Sirach, einem Apokryphenbuch, benutzt. Auch arrangieren, Musik arrangieren. Dann kommt es als Glanz und Ruhm vor, als Dauer. Auch manche übersetzen mit Ewigkeit, was nicht sehr glücklich ist. Dann kann es auch immerzu fortwährend, andauernd, immer und meinetwegen auch ewiglich heißen. Und das zeigt auf, dass hier ein Problem besteht, weil man nicht richtig weiß, wie man dieses Wort deuten soll. Aber da gibt es noch eine Bedeutung, die viel zu wenig beachtet wird. Und das ist die Bedeutung von Siegen. Ich sage das jetzt schon, was eigentlich nachher vorgesehen war. Der jüdische Übersetzer Samson Raphael Hirsch, ein Zeitgenosse von Franz Delitzsch, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
hat er gelebt, hervorragende Psalmen, hervorragende Kommentare geschrieben, wie auch Delitzsch, und er hat auch einen Psalmenkommentar geschrieben. Und er übersetzt dieses Wort Menaceach mit dem Siegverleiher. Das klingt schon sehr, sehr gut. Und in dem Kommentar von Franz Delitzsch habe ich gelesen, ich zitiere das jetzt, der Grundbegriff von Nazach ist das des glänzenden, und zwar des reinsten, hellsten Glanzes, welcher dann in den Begriff des Überstrahlens, und zwar sowohl ununterbrochener Dauer als überwiegender Fähigkeit und des sieghaften Übervermögens übergeht. Der Mann hat das hervorragend zusammengefasst. Das sieghafte Übervermögen ist gemeint. So, und damit sind wir am Ziel. Damit sind wir am Ziel. Der Menaceach ist im Tempel derjenige gewesen, der nun dieses Musikstück zum Sieg führen musste. Der musste es glänzend machen. Deshalb ist das Wort Musikmeister gar nicht so schlecht. Das war der, der das einfach aufführen musste und nun zuständig war, dass das auch wirkte. Der musste vielleicht arrangieren, würden wir heute sagen. Und jetzt ist das natürlich ein Psalm, so sagten unsere Väter schon, ein Menaceach-Psalm ist immer ein Psalm auf den Messias, auf Jesus. Und auf Jesus gesprochen heißt das, wenn dort dem Vorsänger steht, besser dem Musikmeister, Jesus ist derjenige, welcher den prophetischen Inhalt des Psalms zur Erfüllung und zum Ziel bringt. Und die, die Griechisch können, da zähle ich mich nicht dazu, da steht in der Septuaginta to telos, dem, der es zum Ziel bringt letzten Endes. Der Sieger von Golgatha, das sind alle diese Begrifflichkeiten in diesem Wort, dürfen wir jetzt verwenden, die ich vorhin vorgelesen habe oder vorgetragen habe. Der Sieger von Golgatha bringt den Psalm zum Sieg und zur Vollendung und damit auch zum Glänzen. Er ist der Zielerreicher, der Psalm erreicht durch ihn sein prophetisches Ziel. Und so würde ich übersetzen, auch das sind alles nur stümperhafte Versuche, so das Wort Menaceach zu übersetzen mit dem Zielerreicher oder Sieger oder Siegbringer, Siegerfüller, Siegverleiher oder Zielerfüller. Und das ist mit etwas von dem Fantastischsten in diesen Psalmen, wo Menaceach drüber steht, dass wir dort den Messias in besonderer Weise finden. Leider ist es so, wenn man die 55 Psalmen nimmt, findet man es nicht in jedem so leicht. Das gebe ich natürlich gerne zu. Aber es gibt wunderbare Jesus-Psalmen, da ist drüber geschrieben, dem Menaceach, dem Siegverleiher, um mit Samson Raphael Hirsch zu sprechen. Dann sollte ich noch auf etwas hinweisen. Das ist auch heute Abend nicht mein Thema, aber ich sage es, unsere Väter haben schon darauf hingewiesen, dass man die 5 Bücher der Psalmen, es sind ja 5 Bücher, auch mit den 5 Büchern Mose vergleichen kann. Nicht wahr? Vom Anfang bis zum 5. Buch, das Buch der Erlösung. Das können Sie in Ihrer Bibel natürlich nachlesen, Psalm 1 bis 41, das erste Buch, Psalm 42, jetzt muss ich auf, bis 72, das zweite Buch, 73 bis 89, das vierte, 90 bis, das ist falsch, was ich Ihnen gesagt habe. Das 5. Buch beginnt mit dem 107. Psalm, muss vorher, habe ich mir irgendwie verschätzt mal, ja. Also erste 1 bis 41, dann 42 bis 72, dann 73 bis 89, 90 bis 106, ja, so läuft es, 107 bis 150. Und das können Sie, jedes dieser Bücher, können Sie dann ein Buch Moses zuordnen. Wer einmal die Psalmen durchgelesen oder durchgearbeitet hat, kleiner Schwenk, nehmen Sie doch mal die Psalmenübersetzung von Heinz Schumacher. Schreibt überall schöne Überschriften, auch zu den einzelnen Psalmen, also manches Schöne geschrieben. Ist ein bisschen mühsam natürlich, die mehrere Übersetzungen für so einen Vers da zu lesen. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, seine Bibel lese, jeden Tag mal eine halbe Stunde in dem Psalmbuch zu lesen, wird man großen und reichen Gewinn haben. Also jetzt wieder zurück, wenn man einmal die Psalmen durchstudiert, dann wird man viele Einteilungsmöglichkeiten auch finden. Die sind Legion, nicht wahr? Da gibt es zum Beispiel das Hallel, das haben schon die Juden so eingeteilt, Psalm 113 bis 118, hochinteressant. Hallel, das, der Lobpreis, ja auf wen denn? Das wussten die gar nicht, was sie machen. Auf den Messias natürlich, ihren Messias, unseren Herrn Jesus Christus. Und da steht ja im Psalm 118, vor dem 119. von dem Gottessohn, der dann den Tod geht. Und ich glaube, es ist der Vers, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Und noch andere Dinge aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Lob gegründet. Es geht, glaube ich, auch da drin. Und ich habe es alles angeschrieben in meiner Bibel, ich könnte es Ihnen vorlesen. Aber ich sage einfach, das lesen Sie am besten selber. Oder dann die Stufenpsalmen, die man gesungen hat, wenn man hinaufging am Laubhüttenfest, unten vom Teich Siloa hoch, da gab es irgendwo 15 Stufen zum Tempel. Und haben sie auf jeder Stufe, so berichtet man, ich hoffe, dass es stimmt, was die Geschichte uns berichtet hat, auf jeder Stufe einen dieser Aufstiegspsalmen oder Stufenpsalmen gesungen, bis man oben war. Und da haben sie Wassergespende gemacht an diesem Laubhüttenfest und haben sie von unten vom Tal Siloa, Teich Siloa, das Wasser hochgeschleppt. Und das war der Tag, wo dann Jesus, Johannes 7, an einer der Stufen stand und sagte, ich bin das lebendige Wasser. Wer nicht glaubt, gleich wie die Schrift sagt, aus des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Eigenprodukt jetzt, das ist das von Juden gewesen. Das ist mir aufgefallen. Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Die Psalmen haben 150 Psalmen. Mir ist aufgefallen, das sind 3x50, das ist noch keine große Leistung. Aber das 50 ist auch die Zahl des Jubels, des Erlösen, der Freilösung, des Halljahres. Und jetzt im 50. Psalm aufschlagen, der ist von Asaf, das ist das Lob Israels, die Erlösung, der Lobmann. Der 100. Psalm, das ist die ganze Erde. Und der 150. ist, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Nicht, das ist eine 50er-Einteilung. Jetzt können Sie auch mal Folgendes machen, habe ich auch schon versucht. Zum Beispiel die 17er Psalmen alle nehmen. 17, 34, 51 und so weiter. Oder die 11er Psalmen, da landen Sie beim Psalm 22. Oder 13er Psalmen, oder. Eine interessante Sache. Kann man sich noch ein bisschen in Zahlensymbolik üben, obwohl das ein schwieriges Geschäft ist, denn nicht jeder Psalm passt zur Zahlensymbolik, die wir in unserem Büchlein über die Zahlen finden. Nun ja, es muss auch noch was offen bleiben. Unser Herr muss noch ein bisschen intelligenter sein als wir. Oh, die Zeit geht schon noch nicht ganz ihrem Ende entgegen, aber ich möchte noch auf etwas hinweisen. Jesus sagt einmal, nein, das steht in der Offenbarung, ich bin der Erste, und der Letzte und der Lebendige, sagt auch Jesus, aber als auferstandener Herr. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Das heißt, hebräisch gesprochen, ich bin der erste Buchstabe, das Aleph, und der letzte Buchstabe, das Taf, und der Lebendige, der fünfte Buchstabe, das He, das Lebenshe. He. Das ist jetzt hebräisch ausgedrückt. Da dürfen Sie in Gnaden und Herrlichkeit Seite 156 im Jahr 1970 nachlesen, da ist der Artikel von Wolfgang Jugel drin über Atta, über Du, der Erste, der Letzte und der Lebendige. Du bist der Letzte, der auf der Erde steht, sagt er, oder der Herr steht als Letzter auf der Erde, Hiob 19, Vers 25. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Und da gibt es Psalmen, die folgen, oder auch Bücher der Schrift, die folgen den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Allen voran der 119. Psalm und in Klageliedern ist es Klagelieder 3. Der erste Buchstabe sind hier 8 Gruppen. In Psalm 119 ist das A oder Aleph, B, das zweite, G, das dritte, bis zum vierten, das ist das Taf, in den letzten 8 mal 22 Versen, von den letzten 8, die 8. Gruppe, und hört dann mit 176 auf. Und im alten Bund war das ganz alte Hebräisch, hat das Tetaf wie ein Kreuz gehabt, so ein Zeichen soll das sein. Das ist auch die Bedeutung. Aber im Neuen Testament kommt noch was dazu. Das Alte Testament hört auf, suche deinen Knecht. Ich bin ein verlorenes Schaf. Letzter Vers des Psalms 119. Ja, dass Jesus gewesen hat sich auf dieser Erde nie wohlgefühlt, war immer ein Fremdling. Suche deinen Knecht, der nie gesündigt hat natürlich. Dann ist er auferstanden, wurde lebendig. Und jetzt fügt das Neue Testament, ich bin das Alpha und das O hinzu, das Omega. Und das heißt für mich so viel, Jesus wird auch das griechische Alphabet noch erfüllen und dann ist er Zeiten bekommen, wenn das O gekommen ist. Es gibt ja so philosophische Dinge, der Tag Omega. Dann übergibt Jesus die ganze zurechtgebrachte Schöpfung seinem Vater, dass das Ziel erreicht. Ich bin das Alpha und ich bin das O. Ich bin der Erste, der Letzte, ich bin der Anfang, ich bin der Schluss. Ich bin der, der alles zum Ziel bringt, zum Sieg führt und der alles zum Schluss dem Vater übergibt. Und so beinhaltet uns Herr Jesus Christus die 22 Buchstaben des Alten Testaments und man darf hinzufügen auch die fehlenden 5, glaube ich, oder 4 Buchstaben des Neuen Testamentes. So, ich wollte nun heute Abend mit Ihnen, aber das mache ich vielleicht nicht, einmal diese 22 Buchstaben Ihnen ganz kurz vorstellen. Das mache ich heute Abend nicht. Denn jetzt noch 22 Buchstaben sich anhören müssen, kurz vor 9:30 und dann zum ersten Abend, das ist ein bisschen viel. Aber ich möchte mit Ihnen noch ein paar Verse lesen aus dem 119. Psalm. So, da muss ich jetzt schnell in meinem Manuskript suchen, dass ich die richtige Seite erwische, jawohl. Der 119. Psalm ist ein Psalm des Weges Jesu. Darin kann man auch sehen, das Ringen des Gottessohnes um Reinheit und Sündlosigkeit in seinem Erdenleben. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie unser Herr es geschafft hat, sündlos auf dieser Erde zu sein. Keine blöde Fantasie, kein dummes Wort, kein blöder Gedanke, nichts. Er blieb in allem rein, in allem rein. Kein Mädchen, das ihm über den Weg lief, hat ihn zur Sünde verführt. Auch nicht über Gedanken, nicht wahr? Und keiner, der ihm böse kam, hat er wieder gescholten. Unglaublich, unglaublich. Ich kann das nur so mir vorstellen, er war in der Fülle des Geistes. Er hat durchgehalten, durchgehalten. Aber in dem 119. Psalm können Sie etwas von diesem Kampf, von diesem Ringen erleben, von unserem Herrn Jesus. Ich gehe einfach einmal durch. Ich habe mir eine ganze Menge Verse aufgeschrieben, aber wir gehen einfach einmal durch und bleiben bei ein paar Versen stehen, sagen wir noch 5 Minuten und dann machen wir Schluss. Übrigens im Psalm 119, mein Bruder hat mich heute Abend schon mal herausgefordert, hat behauptet, im Psalm, wie viel Vers hast du gesprochen, würden 3-mal als einzigen Psalm glückselig vorkommen, hat natürlich recht. Ich habe gleich in 119 geguckt, steht nur 2-mal dort. Ja. Also, aber Vers 9, für die Jungen, unverheirateten jungen Männer. Wie wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit gehen? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Und das hat er Jesus Christus gemacht. Ist einmal abgewichen. Oder 10. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Der König Josia hat mit jungen Kindesalter, mit 7 oder 8 Jahren begonnen, seinen Herrn Gott zu suchen, den Jahweh Israels. Und er blieb ihm treu. Da kann man ein Stückchen erleben von einem Kind und größer werdenden Kind, das treu geblieben ist. Natürlich auch durch die Priester und die ihm halfen. Das ist wenigstens ein Modell. Mit meinem ganzen Herzen, Vers 11, habe ich dein Wort verwahrt, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Nicht wahr? Gehen wir in Vers 19. Ein Fremdling bin ich im Lande. Ja, wer in der Welt lebt, als der Welt der Sünde, der ist ein Fremdling. Verbirg nicht vor mir dein Gebot. Hoho. Wir sagen, Herr, lass dein Gebot weg. Ist zu gefährlich für mich. Nicht wahr? Muss ich wohl noch halten. Nein, verbirg nicht vor mir deine Gebote. So können Sie durchgehen. 52. Ich gedachte des Herrn, ich gedachte Jehovas, deiner Rechte von alters her. Und ich tröste mich. Alle diese Urteile und Entscheidungen und Rechte Gottes, ihr hat er gedacht. Er hat sich darüber getröstet. Er wusste, dass ihn auch seine Entscheidung dabei, die Entscheidungen über ihn, muss ich sagen. 55. Des Nachts habe ich deines Namens gedacht, Herr, und ich habe dein Gesetz gehalten. Nicht wahr? '71 und '75, ehe ich gedemütigt wurde, Jesus irrte nie, aber wurde gedemütigt. Nicht jeder Satz passt auf Jesus, gilt auch was für die Brüder und Söhne, nicht nur für ihn. Aber er wurde gedemütigt, damit er den Gehorsam lernte, Hebräer 5, Vers 7 und 8. Und der Demut, der Ehre geht Demut voraus, er ist von Gott hoch geehrt und eingesetzt worden in alle höchsten Höhen. Da musste er vorher Demut lernen, nicht wahr? Ein wunderschöner Vers, großartige Prophetie, 74. Die dich, Vater, sage ich jetzt, die dich, Vater, fürchten, in Gott im Himmel, werden mich sehen. Mich, Jesus. Und sich freuen. Und so wird es auch sein. Ein 17er Psalm, Psalm 34. Sie blickten auf ihn und wurden erheilt. Ihr Gesicht wurde hell. Nicht so wollen wir es doch auch machen. Auf ihn blicken und wir werden hell. Aber dich, Vater, fürchten, werden mich, Jesus, sehen. Ein wunderbares Wort. Oder Vers 79, lass sich zu mir kehren, zu mir Jesus, die dich fürchten. Aber auch ein ganz dramatisches Wort, 87. Wenig fehlte, so hätten sie mich vernichtet auf Erden. Nicht wahr, wäre er vielleicht auch abgeirrt. Wenig fehlte. Aber der Vater wusste, der Sohn wusste, ich halte durch. Ich aber, ich habe deine Vorschriften nicht verlassen. Nein, gar nie. Nie verlassen. Vers 106. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, zu beobachten die Rechte deiner Gerechtigkeit. Psalm 110 kommt in diesen Tagen noch dran. Da schwört der Vater dem Sohn, du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks und so weiter. Aber einmal hat der Sohn auch dem Vater geschworen, da oben der Herrlichkeit, bevor er auf diese Erde geht, hat ihm geschworen, hat gesagt, Vater, ich schwöre dir, so steht es einfach hier, ich habe geschworen, Vers 106, und halte es aufrecht, zu beobachten die Rechte deiner Gerechtigkeit, wenn ich auf dieser Erde bin. Und er hat durchgehalten. Nicht, das würde von uns, als ich jedenfalls, niemand wagen. Dann kommt natürlich auch das Wort, weichet von mir, Übeltäter, das dann in 7,23 in Matthäus zitiert wird, Vers 115, verzehrt hat mich der Eifer um dein Haus, Vers 139, 152 noch. Da merkt man, der präexistente Christus, Jesus, beim Vater in der Vorzeit, von alters her habe ich aus deinen Zeugnissen gewusst. Ja, aus alter Zeit her habe ich gewusst, dass du sie gegründet hast, auf ewig. Ja, was Gott tut, ist immer für ewig. Unser Kram ist kurzlebig, aber Gottes Welt ist ewig.
169. Lass mein Schreien nahe vor dich kommen, Herr. Gib mir Einsicht nach deinem Wort. Ja, er hat geschrien in den Tagen seines Fleisches. Wieder Hebräer 5, Vers 7 und 8. Und ihm mit großem Geschrei seine Not dargebracht, ging es wieder um die Reinheit auch. Und dann Vers 175 noch. Lass meine Seele leben. Jawohl, Gott wird sie wiederbeleben, wenn er sie aus dem Totenreich herausgebracht hat. Und sie wird dich loben. Und deine Rechte mögen mir helfen. Und dann kommt der letzte Vers. Ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Ich möchte mit drei Versen schließen. Auch aus Psalm 119. Und das wünsche ich mir auch für diese Tage. Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Ja, das möge der Herr uns in diesen Tagen schenken. Wunder in seiner Tora, eigentlich in seiner Lehre. So, und dann der Vers 130 noch. Die Eröffnung, besser, die Öffnung deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen. Ja, Gott möge uns in diesen Tagen die Schrift öffnen, das Wort eröffnen und damit die Schrift öffnen. Dass es uns erleuchtet, unseren inneren Menschen, unserem Herzen und uns Einsicht gibt in die Tiefen und die Geheimnisse Gottes und seines Wortes. Und das Letzte, und damit schließe ich, 162. Das ist eigentlich eine Benjamin-Zahl, eine Paulus-Zahl. Da heißt es, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Herr Jesus Christus möge uns segnen, heute Abend und die ganzen Tage. Ich muss Ihnen gestehen, es war nur ein kleiner Auszug. Es tut mir so leid um alles, was ich weglassen musste. Aber es geht nicht anders. Jetzt ist Schluss. Gott segne uns heute und morgen.